Specialist. What a right pad save.
He got blasted with a straight right.
Das knallt gleich das Dach von der Hütte.
Ja, es ist eine Menge los, denn es wird heiß in Eishockeylanden und deshalb ist es auch wieder Zeit für eine neue Folge von What the Puck. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir ist natürlich die Legende Konstantin Eckner. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Mir geht's hervorragend. Eine totale Eishockey-Stimmung momentan aufgrund der Playoffs, der Weltmeisterschaft und. Weißt du, ich meine, klar, wir haben Ende Mai fast, aber trotzdem, man ist in Eishockey-Stimmung. Faszinierend.
Finde ich gut. Du bist ja auch mitten im Alltag, ne? Was ist so, wie sieht dein Daily Business gerade aus?
Also ich meine, die Weltmeisterschaft ist ja fast zu Ende, aber die sah jetzt so aus, dass wir, ich glaube, in 5 Tagen, also jetzt zuletzt, ne, jetzt bis gestern 5 Tagen irgendwie, ich glaube, 8 Sendungen hatten oder so.
Ja, krass, das ist auf jeden Fall eine Menge Holz, ne? Aber naja. Du hast schon gesagt, es geht relativ zügig voran da und sie ist schneller zu Ende als die NHL-Saison. Deswegen ist es, glaube ich, auch nur fair, wenn wir beide hier auch mit dem Kontext, dass es ja so ein bisschen auch dein Arbeitsplatz gerade ist, so ein kleines bisschen darüber sprechen, bevor wir in die NHL eintauchen. Und dann müssen wir natürlich eher als erstes mal klären, Deutschland ist raus. Wie ist das passiert? Also, dass sie vielleicht nicht Weltmeister werden, klar, aber man hätte schon ein bisschen mehr erwarten können, oder?
Normalerweise gilt in diesen Tagen Viertelfinale als Minimalziel. Man darf ja auch nie vergessen, bei Weltmeisterschaften und olympischen Turnieren ist Russland nicht dabei, Belarus auch, aber vor allem Russland nicht dabei. Also es fehlt ja sogar eine der Top-Nationen, der ehemalige Rekordweltmeister. Mittlerweile ist ja Kanada Rekordweltmeister. Insofern ist es ja noch ein bisschen zumindest einfacher, ne, sich für das Viertelfinale zu qualifizieren. Wer im Übrigen die WM nicht ganz so verfolgt, ist der WM-Modus ist so, WMA, also die AWM, es gibt ja dann auch Division 1 A, Division 1, B, also es gibt dann quasi Abstiegsmodi innerhalb der WM, bis runter in die 4. WM sogar. Aber in der AWM 2 Gruppen, A, 8 Teams und natürlich da immer so aufgeteilt die Top-Nationen und dann gibt es meistens so 3 Top-Nationen jeder Gruppe und dann gibt es immer so den Kampf um Rang 4, eben den letzten Viertelfinalrang und Deutschland befand sich genau in diesem Kampf, denn die 3 Auftaktspiele gegen Ungarn, Kasachstan und Norwegen wurden klar gewonnen, vielleicht hier und da verbesserungswürdig, aber man hat klar gewonnen. Man hat die 3 kleinen, Anführungszeichen, ausgenockt oder zumindest geschlagen. Und dann gab es die Partien gegen die 3 Großen, Schweiz, Tschechien und gegen die USA. Gegen Schweiz und Tschechien 0 Chance gehabt, die deutsche Mannschaft. Gegen USA wurde es zwischenzeitlich wild, aber auch da hat man verloren. Heißt also, am Ende musste die deutsche Mannschaft im finalen 7. Gruppenspiel gegen Dänemark antreten, in Herning, also in Dänemark, weil eben die Hälfte dieser Weltmeisterschaft in Herning ausgetragen wird, die andere Hälfte in Stockholm. Und das Publikum hat jetzt gar nicht mal so eine große Rolle gespielt, aber du spielst gegen Gastgeber Dänemark und Deutschland. Es war ein Duell um diesen 4. Rang. Es ging am Ende ins Penalty-Shootout. Und man hat dann eben das Ding nicht gewuppt, sondern verloren. Und man kann sich dann über einzelne Dinge ein bisschen beschweren. Die Dänen hatten 2 Ruhetage mehr. Deutschland hatte keinen Ruhetag vor dem letzten Spiel. Der Gastgeber darf im Übrigen den Spielplan festlegen. Also, dass sich die Dänen ein bisschen bevorteilen selber, ist jetzt nicht von der Hand zu weisen. Zudem 2 Tage vor dem Spiel Nikolai Ehlers, der mit Winnipeg Jets ausgeschieden war aus den Playoffs in der NHL, ist schnell aus Nordamerika nach Herning geflogen. Schnell noch ein bisschen warm gehalten. Und dann hat er sofort gespielt gegen Deutschland und auch noch den Ausgleich erzielt während des Spiels. Also es gibt ein paar Dinge, die natürlich nicht so gut gelaufen sind für Deutschland, aber am Ende ist es schon eine herbe Enttäuschung.
Ja, wollte ich gerade sagen, ein bisschen Schicksalsfügung gehören dazu, sollten aber keine Ausreden sein. Herbe Enttäuschung, weil, wo würdest du den deutschen Eishockey im Moment einordnen?
Unter dem Gesichtspunkt, dass eben Leon Dreisaitl zum Beispiel nicht mitspielen kann, zumindest jetzt aktuell nicht bei einer Weltmeisterschaft. Nächstes Jahr bei Olympischen Spielen sieht das ja anders aus, dann sind alle NHL-Stars dabei, die nicht irgendwie verletzt sind oder anderweitig nicht dabei sein können, weil eben die NHL ja eine Pause macht während der Olympischen Spiele, was eine große Revolution darstellt. Also es gibt die Top-Nation, Kanada Rekordweltmeister, die haben auch aktuell ein Star-Ensemble bei der WM mit Nathan MacKinnon, also den beiden besten Spielern, die es so gibt überhaupt. Die Schweden sind stark, die haben ja auch immer einen Heimvorteil und haben ein starkes Team mit dabei. Da gibt es auch viele NHL-Stars. Also das sieht gut aus. Dann USA verbessert im Vergleich zu früher. Die haben jetzt mehr richtig arrivierte Spieler am Start, also diesen auch mit dort oben festzusetzen. Tschechen sind amtierender Weltmeister, also auch die. Finnen sind jetzt gerade ausgeschieden im Viertelfinale, aber auch die sind gut. Und dann gibt es die Schweiz, die mittlerweile einfach eine hochgradig starke Eishockey-Nation sind. Also es gibt die Top, was sind das dann? Top 6, 7? Sag mal Top 6, wenn man Russland dazu rechnet, Top 7. Und eigentlich sehe ich immer Deutschland als 8. Aber momentan eben nicht unbedingt. Österreich und Dänemark haben sich qualifiziert fürs Viertelfinale.
Eieieiei, das ist schon ein harter Tobak. Mal gucken, wie das nächstes Jahr wird. Da wird es ja wirklich das Kräftemessen von allen Kräften. Da kommen wir dann dazu, wenn es soweit ist. Nochmal kurz aufs Turnier. Wer wird Weltmeister?
Ich würde sagen, Stand jetzt Kanada. Wir nehmen natürlich jetzt am Donnerstagabend auf. Die Kanadier spielen gleich gegen Dänemark oder spielen schon gerade gegen Dänemark. Ich habe jetzt nicht nochmal reingeschaut gehabt, weil natürlich auch ein paar andere Dinge noch zu tun hatte. Wobei die Kanadier gegen Dänemark, da steht es momentan 0-0 im Übrigen. Also im zweiten Drittel, da keine Tore gefallen. Die Schweden führen live, wir können ja so ein bisschen sagen, 3-1 gegen den amtierenden Weltmeister Tschechien. Also sieht nicht schlecht aus für die Schweden. Aber die Kanadier haben die Schweden zum Abschluss der Gruppenphase geschlagen. Deshalb würde ich sagen, Kanada leichter Favorit. Und die Schweiz hat aber auch das Potenzial, endlich nach Silbermedaillen zuletzt mal Weltmeister zu werden. Denn ja, also ich sage trotzdem Kanada.
Schweiz und USA auch im Halbfinale, wird spannend. Wir werden dann nächste Woche kurz mal darüber sprechen können, wie das Ganze ausgegangen ist.
Aber als kleines Highlight wollte ich noch was anderes einspielen. Denn die vorletzte Gruppenpartie der Maple Leafs, also der Kanadier, die war gegen Finnland. Da haben die Finnen überraschend gewonnen und das war in der Overtime, also am Ende gab es die Entscheidung im Penalty Shootout, aber das war in der Overtime eine ganz, ganz wilde Angelegenheit. Nur mal, damit du mal auch mal hörst, wie sich das so soundet eigentlich dann während diesen Übertragungen und natürlich auch für euch da draußen.
Da kann hier ewig die Kreise drehen, das ist einfach Nathan MacKinnon, einer der besten Skater, den es gibt.
Oh, schöne Idee. Kurz mir lang Posten.
Ja, und jetzt muss Bonsen zurück. 2-1. Kommt der Querpass? Kommt der? Lechtonen! Drüber! Und übelster Check von Crosby gegen Lechtonen!
Und jetzt MacKinnon tankt sich durch!
Ja, 1-0! Nein! Auch nicht die Entscheidung. 1,40 noch. Und Lechtonen hat es da einmal quer durch den Stockholmer Nachthimmel gehoben.
Gut, was los bei euch, ne?
Das war auch ein Hit auf Instagram dann, als das nochmal als Reel veröffentlicht wurde. Ja genau, mein Experte Frank Mauer war mit am Start. Frankie, Grüße gehen raus. Vielfacher deutscher Meister und Silbermedaillengewinner bei Olympia 2018. Also der hat auch Ahnung und wurde dann auch mitgerissen dahingehend.
Ja, krass. Wir lassen uns überraschen. Wir werden erwarten und wahrscheinlich auch nächste Woche nochmal sprechen, wie das Ganze denn ausgegangen ist, ob dein Tipp Kanada richtig ist. Lustig ist, dass du sie die Maple Leafs genannt hast und damit voll quasi den Flock in mein Herz gerammt hast, denn wir sind hier ein NHL-Podcast, deswegen sind wir angetreten, deswegen reden wir jetzt auch über die Semifinals und da Spiel 7, Toronto Maple Leafs, mal wieder. Gib uns mal ein Recap von dem, was in den Semifinals passiert ist.
Lass uns erstmal mit den etwas eindeutigeren, klaren Serien beginnen. Dallas, die Stars haben Winnipeg, die Jets ausgenockt mit 4-2, also wenn wir mal auf die Serien blicken, ne? 4-2 Serie. Kam ja nicht mehr so überraschend. Winnipeg Jets, klar, starke Hauptrunde, starke Regular Season gespielt, aber man hat schon ein bisschen gemerkt gegen St. Louis. Da hat es dann doch hier und da geklemmt. Dallas Stars, die kommen einfach immer besser zu Rande. Zu denen gleich noch ein bisschen mehr. Die Edmonton Oilers haben Vegas Golden Knights mit 4-1 geschlagen. Also da Dreiseitel McDavid sind heiß gelaufen. Schlicht und ergreifend. Einfach heiß gelaufen. Und das hat man richtig gehend auch in dieser Serie gemerkt. Zudem die Washington Capitals mit Alex Ovechkin. Die mussten die Segel streichen. Mussten sich 1-4 den Carolina Hurricanes geschlagen geben. Bei den Capitals war ja an sich schon während der Regular Season hinten raus sein wenig der Saft aus. Das Einzige war in der ersten Runde gegen Montreal, da konnte man nochmal gewinnen, weil Montreal einfach ein Wildcard-Team war, das so mehr schlecht als recht in diese Playoffs reinkam. Da konnten sich die Capitals durchsetzen, aber die Washington eigentlich schon die größte Überraschung dieser Saison. Nur hinten raus war eben dann einfach nichts mehr zu holen für dieses Team. Also es waren drei relativ klare Serien. Besonders tragisch war das finale Spiel zwischen Winnipeg und Dallas. Denn erst Stunden vor dem Spiel erfuhr Mark Scheifele vom Tod seines Vaters, also der spielt für Winnipeg. Er hat dann sich entschieden, trotzdem zu spielen, erzielte sogar das erste Tor für die Winnipeg Jets, erhielt aber dann kurz vor der Overtime, also zum Ende der regulären Spielzeit, eine Strafe. Und seine Jets waren dann in Overtime Unterzahl, weil Scheifele eben da draußen saß und kassierten dann von Thomas Harley den Treffer und schieden damit aus. Also das ist schon rundherum sehr, sehr bitter und fast schon tragisch gewesen für Scheifele. Ist aber natürlich so eine Story, die man immer mal im Sport verfolgt. Ne? Persönlicher Schicksalsschlag und dann entscheidet sich hier dann trotzdem zu spielen und ich glaube sogar, dass viele Winnipeg Jets Fans dadurch auf eine sehr, sehr komische Art und Weise von diesen Niederlagen mehr oder weniger abgelenkt wurden, weil jeder hatte einfach Mitgefühl mit eben dem Spieler, der seinen Vater verloren hat. Also ich weiß nicht, wie du sowas immer einschätzt, aber ich finde so da diese, wenn dann das persönliche Drama mit reinkommt und es ist natürlich auch nochmal also wirklich ein Schicksalsschlag gewesen, dann auf der einen Seite, Dallas Stars freuen sich natürlich und die Stars-Fans freuen sich dann, aber die ganze Geschichte rückt dann für einen Moment auch so ein bisschen in den Hintergrund und natürlich kann man sich auch immer darüber streiten, sollte jemand spielen, nicht spielen und so weiter. Er hat gemeint, also sein Vater hätte gewollt, dass er spielt und insofern hat er es dann getan, aber als er dann draußen saß in der Kühlbox, also auf der Strafbank, während dann der entscheidende Treffer fällt, boah, das ist schon so ein bisschen fast schon drehbuchartig gewesen, aber nicht für ein Happy End, in dem Moment zumindest.
Ja, du hast schon vollkommen recht. Am Ende des Tages rückt das dann auch mal wieder relativ ein, was wirklich wichtig ist. Und ist dann ja auch eine Frage, wie man damit umgeht und was daraus passiert. Ne? Das ist dann so, das überschattet, ist, glaube ich, nur offensichtlich. Es wird und muss trotzdem immer danach weitergehen. Und dann ist die Frage, was man daraus macht. So. Aber vollkommen richtig, schwierige Situation. Für mich jetzt auch schwierig, einen Übergang zu finden, ja. Aber es gab auch weitere Serien und die waren teilweise ein bisschen knapper und für mich auch tragischer.
Ja, es gab eine sehr, sehr enge Serie zwischen den Toronto Maple Leafs und den Florida Panthers, in welcher die Leafs ja zunächst zweimal daheim gewonnen, also um die Serie zu starten. 2-0 in Front gewesen, dann kamen die Panthers aber mit zwei Heimsiegen zurück. Das ist ja die klassische Abfolge bei einer Serie, erst zwei Heimspiele für Team A, dann zwei Heimspiele für Team B, dann geht's weiter, Heimspiel A, Heimspiel B, Heimspiel A. Insofern haben die Panthers dann entsprechend gekontert und beim Stand von 2-2 in dieser Serie gingen den Maple Leafs mehr oder weniger der Saft aus. Die Panthers gewannen Spiel 5 in Toronto mit 6-1, verloren dann jedoch zu Hause die Panthers mit 0-2, aber gewannen dann das entscheidende Spiel 7 wieder in Toronto noch einmal mit 6-1. Das war brutal für die Fans natürlich der Maple Leafs und auch brutal anzuschauen war zuweilen, wie die Top-Performer der Maple Leafs aufgetreten waren hinten raus. Denn von den 4 Toren, die die Maple Leafs in den letzten 3 Spielen erzielt haben, da waren von den 4 Großverdienern, die man hat hier im Team, man kennt ja den Salary Cap, es gibt 4 Großverdiener in diesem Team oder gab es bis jetzt zumindest, Austin Matthews, Mitch Marner, John Tavares und Willie Nylander. Von den 4ern waren eigentlich nur 2 an einem einzigen Tor beteiligt, dem 1-0 in Spiel 6, das war's. Das war eine Co-Produktion mit Matthews dann als Torschützen und ansonsten waren die de facto zumindest auf den Scoresheets nicht vorhanden. Und dieses Quartett, beziehungsweise dann auch Trio, wenn man mal Tavares rausrechnet, der ja von den Islanders kam, gerne in Folge 10 reinhören. Das Trio alleine hat seit 2016, seitdem das geformt wurde, eine Bilanz von 2-9 in Playoff-Serien. Also man konnte bei 11 Playoff-Duellen nur zweimal eine Serie für sich entscheiden. Und in Game 7, also im letzten Spiel, wenn es ins Spiel 7 ging, hat man nun 6-mal in Folge verloren. Deshalb auch immer wieder Diskussionen rund den Maple Leafs, dass man ein Loser-Gain mehr oder weniger hat, dass man einfach trotz der Gelder, trotz des Star-Appeals, trotz auch der Berühmtheit dieser Franchise es einfach nicht auf die Reihe bekommt, in dieser Zeit irgendwie mal in entscheidenden Momenten, also sprich in dem Spiel 7, zu gewinnen. Und dann gab es dieses Spiel 7 gegen die Florida Panthers und es ist fast so wie eine self-fulfilling prophecy, wie die Amerikaner dann gerne immer sagen. Man wusste fast von Beginn an, wahrscheinlich werden die Maple Leafs unter dem Druck zerbrechen. Und Scotia Bank Arena, hinten raus, es war brutal, weil es gab ein Pfeifkonzert im Schlussdrittel, das immer lauter wurde, auch gegen Mitch Marner, der sehr, sehr wahrscheinlich die Leafs verlassen wird, ist jetzt unrestricted free agent und hat mehr oder weniger in Interviews schon seinen Abschied zwischen den Zeilen mitgeteilt. Naja, man redet ja immer, ja, es war super hier und so weiter, hat mir damals Vertrauen gegeben, etc., etc. Mal kurz reingehört, ins Ende von Spiel 7, Maple Leafs gegen Panthers beim Stand von 1-6 aus Sicht von Toronto.
3 more for Florida. Convincing 6-1 lead, a win. And the defending Stanley Cup champions move on to the Eastern Conference Final. And the song remains the same here in Toronto.
Es ist alles also tragisch. Ich kriege das die letzten Jahre ja schon alles aktiv mit und ich frage mich immer, woran es liegt. Und irgendwie bin ich ja in anderen Sportarten auch immer jemand, der Mentalität sehr hoch hält und irgendwo scheint es ja zu fehlen, ne? Wenn man 2-0 führt und dann die Serie nicht nach Hause bringt, ist ein tragisches Gefühl.
Ja, selbst wenn du sagst, okay, du führst 2-0, ne? Du hast beide Heimspiele gewonnen und verlierst dann zweimal auswärts. Was ja so ein bisschen, die Serien sind ja so konstruiert in der NHL zum Beispiel, auch in anderen Sportarten in den USA, aber ne, die Serien sind so ein bisschen konstruiert. Du gewinnst 2 Heimspiele und verlierst dann die beiden Auswärtsspiele, normalerweise. Okay, dann geht es natürlich in den richtigen Shootout. Man möchte ja, dass die Serien auch spannend sind. Du bist in Spiel 5 zu Hause und verlierst nicht 1-2 in der Overtime oder irgend sowas, sondern du verlierst 1-6. Ich meine, da ist ja die Stimmung schon total im Keller, weil Niederlagen sind nicht gleich Niederlagen.
Ja, da ist auf jeden Fall mental irgendwas nicht in Ordnung. Ich bin gespannt. Dazu ist es ja krass, weil es ja, glaube ich, die größte, teuerste, reichste Franchise der NHL immer noch ist, dass sie es einfach nicht hinkriegen. Es wird spannend zu beobachten sein, ob sich da was entwickelt. Fakt ist, Panthers sind eine Runde weiter. Spielen auf der anderen Seite gegen Carolina, die ich für mich gar nicht auf dem Sender hatte, ehrlicherweise. Aber was sagst du dazu?
Zunächst einmal, wenn wir jetzt auf die Conference Finals schauen, ist es sicherlich vom Commercial Appeal nicht unbedingt das, was sich vielleicht die NHL auch teilweise wünscht, weil jetzt Florida Panthers gegen die Carolina Hurricanes ist jetzt nicht wirklich so ein wirtschaftlicher Kracher, ne? Also wenn es um die Aufmerksamkeit geht, einfach rund um die NHL. Aber die Panthers, klar, die sind Defending Champions, die standen zuletzt in den Stanley Cup Finals und sind in dieser Serie im Osten auch ganz klarer Favorit, haben auch die erste Partie gegen die Carolina Hurricanes direkt auswärts bei den Hurricanes mit 5-2 gewonnen. Also hier erwarte ich eine relativ klare Angelegenheit zugunsten der Florida Panthers, die dann erneut ins Stanley Cup Final einziehen werden. Im Übrigen bei den Panthers ein bisschen unglücklich aus deutscher Sicht. Nico Sturm ist ja dort Spieler. Momentan wurde er getradet, war ihm deshalb auch nicht bei der WM dabei. Wäre bei der WM für die deutsche Nationalmannschaft wichtig gewesen, weil das war in den letzten Jahren auch, wenn er dabei war, einfach als brutal aggressiver Spieler, der auch mal so Gegner richtig schrubben kann. Aber ist momentan eben healthy scratch, also einfach nach den ersten beiden Spielen gegen die Toronto Maple Leafs wurde er rausgestrichen mit seiner Reihe und ist momentan eben nicht am Start. Also das ist schon ein bisschen bitter, weil er ist ja der zweite Deutsche jetzt, als verbliebener Deutscher in diesen Playoffs. Im Osten also das, im Westen ist es Edmonton gegen Dallas, ist schon ein bisschen eine andere Geschichte und klar, die Dallas Stars haben auch ein gewisses Appeal und Edmonton ist das verbliebene Team aus Kanada. Die Dallas Stars haben aus meiner Sicht ein bisschen breiteren Kader, also gerade in der Offensive sind sie etwas stärker aufgestellt insgesamt und die haben ja diese finnische Fraktion, die Dallas Stars, also mit Mikael Granlund, Mikko Rantanen, Miro Heiskanen. Und gerade die Fraktion tritt richtig auf und ich habe ja vorhin meinen WM-Co-Kommentator-Experten Frank Mauer erwähnt und der hat auch während der WM mal gesagt, die Finnen sind in den Playoffs einfach noch immer mal eine Schippe stärker als sonst. Es ist Wahnsinn, aber die bestimmen auch die ganze Sache ein bisschen und Granlund und Heiskanen haben jetzt auch getroffen beim ersten Spiel zwischen den Dallas Stars und den Edmonton Oilers. Ging 6-3 aus für die Stars in Dallas, also American Airlines Center, sprich Heimspiel gewonnen. Edmonton hat geführt mit 3-1 nach den ersten beiden Dritteln. Leon Dreisaitl direkt mit dem ersten Treffer für die Edmonton Oilers. Aber hinten raus, dann gerade auch wegen Powerplay, konnte Dallas das ganze Ding drehen und schießt einfach mal 5 Tore im Schlussdrittel. Grand und Heiskanen waren beteiligt, auch andere. Es wird sicherlich in Edmonton jetzt auch eine Diskussion wieder geben, denn von den verbliebenen Teams haben die Edmonton Oilers wahrscheinlich aus meiner Sicht, ja doch, den schwächsten Goalie. Also Stuart Skinner, gebürtig aus Edmonton, nicht jemand, den man unbedingt weghaben möchte bei den Oilers, aber der war wieder sehr inkonstant und ist ein Schwachpunkt bei den Oilers. Und ob die starke Offensive mit Dreisaitl und McDavid und Evander Kane und allen den anderen, ob die wirklich Stuart Skinners Mittelmäßigkeit ausbügeln können gegen die Dallas Stars, da habe ich noch so meine Zweifel. Bei den Buchmachern übrigens vor den Conference Finals waren die Edmonton Oilers haushoher Favorit.
Ich wäre auch für die Oilers. Mein Traumfinale waren ja Oilers gegen Maple Leafs, rein aus privaten, egoistischen Gründen. Das wird's nicht. Jetzt hoffe ich so ein bisschen, dass Dreisaitl dann vielleicht Finish-Business hinkriegt für sich. Mal gucken. Wir haben ja jetzt eigentlich noch mal so ein bisschen den Blick auf diese Conference Finals. Du hast es schon ein bisschen vorweggenommen. Aber lass uns mal die drei Pros und Cons auf beiden Seiten mal finden oder irgendwelche anderen Punkte, die dafür kurz und kompakt uns sagen, worauf wir uns einlassen.
Gut, wir haben ich sag mal, den Florida Panthers wahrscheinlich so das gesamtbeste Team, ne, gegen einen Außenseiter, also sprich Panthers, die jetzt eben nicht unbedingt diesen Hype haben als Franchise, obwohl sie Stanley Cup gewonnen haben. Ich glaube, dass es für die vor allem darum geht, können sie jetzt die Serie sehr schnell durchbringen und schonen dann ihre Kräfte. Also das ist der Blick darauf. Ich rechne einfach den Carolina Hurricanes nicht so viele Chancen zu. Bei Duell Edmonton Oilers gegen Dallas Stars ist es natürlich ein Duell von Superstars an sich. Die Oilers haben das Superstar-Duo schlechthin, kann also ein Duo gewinnen gegen eine Gruppe voller Topspieler auf der anderen Seite bei den Stars. Das ist sicherlich entscheidend. Und was auch noch hinzukommt, ist Thema Stimmung in den Arenen. Ich glaube, das Duell im Westen mit Stars und Oilers wird von der Stimmung her bei Heimspielen sowohl in Edmonton als auch dann in Texas einfach grandios sein, während Panthers gegen Carolina Hurricanes, das könnte ein bisschen zäh werden hinten raus. Also wenn man auch auf geile Stimmung steht, schaut euch das Conference Final im Westen vor allem an, weil die Dallas-Fans drehen auf, auch wenn die vielleicht in Cowboy-Stiefeln reinkommen in die Eisarena, was ein bisschen komisch ist, aber es ist trotzdem eine gute Stimmung. Und die Edmonton Oilers-Fans normalerweise auch, außer sie liegen komplett hinten und wir sind ein bisschen gefrustet. Ja, und ansonsten aus deutscher Sicht vielleicht noch ein vierter Punkt. Leon Dreisaitl, klar, hat wieder getroffen. Bei einem Tor wurde ihm auch der Puck abgeluchst, also beim Gegentor. Er ist natürlich jemand, der gerne mal, wie sagt man so ein bisschen, wie sagt gerne mal Oma, der gerne mal eine Fleppen zieht, wenn es nicht läuft. Also er ist so ein bisschen ein launischer Spieler aus meiner Sicht. Also wenn es nicht läuft, kann der auch mal so ein bisschen so ausschauen, dass er keinen Bock mehr. Hat natürlich trotzdem Bock. Und das wird auch spannend sein. Also sollten jetzt die Oilers da irgendwie deutlich zurückliegen, bin ich gespannt, wie dann Dreisaitl reagiert.
Wir werden es beobachten. Nächste Woche Update dazu, dann sind wir schon ein bisschen weiter in den Serien. Das geht ja auch relativ Schlag auf Schlag, deswegen seid gespannt. Wir haben hier einen kleinen Bildungsauftrag, den wir zum Abschluss immer machen und den ziehen wir auch diese Woche weiter durch. Neue Woche, neuer Star. Wen stellen wir diese Woche vor, Konstantin?
Weil ja doch diese Folge auch ein Stück weit geprägt war von den Toronto Maple Leafs, habe ich mir überlegt, wir reden über den wohl aktuell kontroversesten Spieler der NHL schlechthin, Austin Matthews, der Topverdiener der Toronto Maple Leafs, hat ja Cap-Hit von 13 Millionen, also damit eben dort der Spitzenverdiener und natürlich auch der Topstar in Toronto. Nicht zuletzt auch, weil er beim Four Nations Face-Off jetzt zuletzt Kapitän von Team USA war, also auch gemeinhin als bester US-amerikanischer Spieler zumindest gilt, weil die ganzen anderen, McKinnon und McDavid und so weiter, die sind natürlich alle Kanadier. Aber er gilt als Topstar in Toronto, als starker Scorer, der immer wieder in den Playoffs abtaucht und dann meistens Tränen vergießt, wenn es dann hinten raus eben nicht klappt, gerade auch in Spiel 7. Austin Matthews kam als, wie bei vielen Superstars, die wir jetzt schon diskutiert haben, als jugendliche Sensation in die Liga, 2016 in die NHL gekommen, direkt im ersten Spiel 4 Tore erzielt, hat in seiner Debütsaison alle möglichen Rookie-Rekorde gebrochen, ne? Also was da alles so gibt, hat er direkt alles aufgestellt. Im Übrigen Austin Matthews, wenn man ihn so sieht, nicht wundern, also die Mutter kommt aus Mexiko, stammt dort her, deshalb es ist nicht so ein Weißbrot quasi, sondern man sieht den Einschlag so ein bisschen. Hat ja mittlerweile auch, kann gerne jeder auf Google nachschauen, hat mittlerweile so ein bisschen den Look eines 80er-Jahre-Pornostars angenommen, muss ich sagen. Mit dem Schnauzer und allem drum und dran. Hemd ist auch pro Saison Knopf offener, aus meiner Sicht. aber abseits davon, ja, ist ja auch immer ganz witzig, weil wenn jemand einen gewissen Look hat und der bleibt einfach dabei auch, finde ich gut. Ja, das ist ja gar nicht mal
konsequent durchziehen, ne?
Instagram-Kritik darf man sich nicht zu Herzen nehmen in dem Fall, ne? Er hat einen Look, ja. Und ziehen durch, solange es geht. Natürlich für, ich sag mal, das US-amerikanische Eishockey auch nicht unwichtig damals gewesen, als er 2016 in die Liga kam, weil er war der erste Number One Pick aus den USA seit 2007, damals Patrick Kane. Also es war eine Ewigkeit, 9 Jahre, ne? Ohne Number One Pick eines US-Amerikaners. Schon interessant auch dahingehend. Aber ist natürlich dann bei den Toronto Maple Leafs gelandet. Also bei der Franchise eigentlich in diesen Tagen in Kanada. War natürlich von Beginn an Topscorer und er war auch jetzt bereits bester Torjäger der gesamten Liga, hat die Hart Memorial Trophy als MVP der Liga gewonnen. Also all diese Auszeichnungen, ne, für einen Individualisten, für einen Einzelspieler, die hat er eingestrichen bereits. Aber in den Playoffs gab es eben bislang nur 2 Siege für ihn und er war noch nie im Conference Final. Er ist jetzt seit 2024, also seit letzten Sommer, Kapitän der Maple Leafs, entsprechend noch ein bisschen mehr unter Druck. Also der Druck wird zumindest nicht kleiner. Und er muss sich dem natürlich auch mehr und mehr stellen. Und wenn die Toronto Maple Leafs ausscheiden, ist Auston Matthews immer der, auf den als erstes gezeigt wird. Was ist zu ihm als Spieler zu sagen? Exzellenter Techniker. Ist relativ groß, über 1,90. Kann sich deshalb auch gegen physische Verteidiger durchsetzen. Sehr präzise, also als präziser Skater, präziser Schütze. Was vielleicht manchmal bei ihm so ein bisschen auch in der allgemeinen Wahrnehmung, was ihm vielleicht manchmal schadet, ist, dass er ist ein bisschen größer. Er ist dadurch vielleicht nicht so dynamisch, also er ist nicht so explosiv, obwohl er trotzdem ein sehr guter Skater ist. Und er wirkt dadurch vielleicht manchmal etwas weniger aggressiv als andere Spieler. Also sprich, er wirkt alles nicht ganz so, als würde er jetzt mit vollem Einsatz reingehen, obwohl er trotzdem sehr schnell ist. Und weil alles auch sehr leicht wirkt für ihn, also Schüsse oder so, er kann in Leichtigkeit kann er Pässe spielen und schießen. Und weil das eben so ist, haben manchmal die Fans vielleicht das Gefühl, ah, der gibt nicht Vollgas. Wenn es manchmal für einen Athleten ein bisschen zu leicht läuft, kann zumindest die Optik etwas dann trügerisch sein. Er war zuletzt eben Kapitän der USA beim Four Nations Face-Off und wird's, wenn jetzt nicht alles komplett komisch läuft, auch Team USA dann anführen bei den Olympischen Spielen im kommenden Jahr. Also er ist einfach der beste US-Spieler momentan zumindest, was die Offensive betrifft.
Ja, ich bin hin und her gerissen. Klingt immer alles super, aber am Ende reicht nicht für ein Spiel 7 gegen die Florida Panthers, was sehr traurig ist und so. Aber da scheint ja über die Jahre auch generell in der Zusammenstellung des Teams auch mit ihm als wichtigen Schlüsselspieler ja sich die Leute auch immer zu reiben. Das kriege ich ja schon immer in meinen Social Media Fluss immer mit. Mal gucken, ob es nächstes Jahr was wird.
Nico, ich habe nach diesem Ausscheiden der Maple Leafs auch sehr viel, mittlerweile geht ja alles über YouTube, sehr viel so Sports Talk Radio gehört. Aus Toronto oder aus der Region, ne? Also, das ist schon faszinierend zuweilen. Und ja, Matthews wird da teilweise stundenlang von eben so, du weißt natürlich, diesen Host, die immer ein bisschen kontrovers sein müssen, ne? Da so verkaufen sich die Sendungen quasi im Radio oder auch dann auf YouTube mittlerweile. Diese ganze so Pat McAfee-Schiene, nur ein bisschen, teilweise ein bisschen seriöser, aber trotzdem sehr kontrovers. Und natürlich an Matthews kann man sich optimal reiben, weil er ist der Topverdiener. Er ist der eigentlich designierte Superstar. Und er ist vielleicht nicht unbedingt der charismatischste dahingehend, dass er eben nie feurige Interviews gibt und so weiter. Und also es war schon eine Show insgesamt, wie sich dann auch die ganzen Sportjournalisten und so Commentator quasi dann auch die Köpfe eingeschlagen haben dahingehend. Wer ist denn jetzt eigentlich schuld für den Misserfolg der Maple Leafs?
Sie werden Antworten darauf finden. Sie werden auf jeden Fall Schuldige finden und am Lösung wird es trotzdem nicht geben, weil nächstes Jahr geht es genauso weiter. Ich weiß es auch nicht, Mann. Ich bin ein bisschen frustriert, was das Ganze angeht. Aber schön, dass es die Maple Leafs zumindest mit einem Spieler mal in deiner Auswahl der Stars der Liga geschafft haben, auch wenn es im schwarzen Moment ist. Ne? Das ist dann auch noch hart. Haben wir denn auch noch ein Team, das wir am Ende nochmal vorstellen? Und bohrst du jetzt weiter in meiner Wunde?
Reden wir mal ein bisschen über die Toronto Maple Leafs. Also.
Dankeschön.
Die haben ja hier einen Bildungsauftrag. Entsprechend will ich ein bisschen was über die erzählen. Die wurden 1917 im Zuge der ersten NHL-Saison als Toronto Arenas gegründet, wobei die Organisation existierte eigentlich schon davor. Es gab so eine Art Umformung, weil dann die NHL entstanden ist. Damals eben nicht die eine Eishockey-Liga schlechthin in Nordamerika, sondern es gab ja da konkurrierende Ligen in der immer professioneller werdenden Szene. Maple Leafs übrigens, der Name existiert dann ab 2027, wobei es gab schon mal ein anderes Team, das auch Toronto Maple Leafs hieß, das ist ein bisschen verwirrend insgesamt. In jedem Fall,
jetzt bin ich durcheinander.
Ja, das ist eben schwierig, weil auch die Teams zu jener Zeit oftmals umbenannt wurden und weil es eben auch viele so parallel gab. Das ist nicht wie heute. Heute ist die Landkarte komplett geordnet. NHL-Franchises werden geordnet. In der American Hockey League spielen Teams wiederum in anderen Städten in der Regel. Und der East Coast Hockey League, quasi der dritten Liga, spielen Teams auch wiederum an anderen Standorten. Alles geordnet, weißt du? Also wer einen Ordnungswahn hat, ist eigentlich im nordamerikanischen Eishockey mittlerweile sehr gut aufgehoben. Zu jener Zeit war alles ein bisschen anarchischer, genau wie eben in anderen Sportarten auch. Es gab konkurrierende Organisationen etc. etc. Sei es wie es sei. Die Maple Leafs waren Teil der Original Six der NHL. Wer mehr darüber wissen möchte, gerne in vorherige Folgen reinhören bei uns. Und als Teil der Original Six und als großes Team in Kanada hatte man sich auch etablieren können neben den Montreal Canadiens als die Konstante schlechthin, nicht nur in Kanada dann, sondern im professionellen Eishockey eben ab 40er, 50er, 60er, ne? Als es immer größer wurde. Der Erfolg der Organisation selber ist unweigerlich verbunden mit einem damaligen Coach aus Toronto, der Conn Smythe, der aber dann ab 27 mit der Unterstützung von Geldgebern das Team übernahm. Also Maple Leafs, so hieß das Team dann ab 27, Conn Smythe mit Geldgebern übernahm das Team für einen relativ niedrigen Preis, weil es gab Probleme damals und man hat mehr oder weniger die vormaligen Besitzer überzeugen können, verkauft es uns einfach für wenig Geld, weil die Existenz und der Fortbestand dieser Franchise oder dieser Organisation damals ist wichtiger als jetzt Geld zu machen. Na, es war 1927, die Zeiten waren noch ein bisschen anders. Übrigens, also er war dann Principal Owner bis 62 und in jener Zeit gewannen die Maple Leafs auch sehr viele Meisterschaften. De facto gibt es zwei Maple Leafs-Dynastien, da kommen wir gleich zum Problem. Die eine Dynastie währte von 46 bis 51 an, die zweite von 61 bis 67. Die zweite dann auch mit Kapitän George Armstrong, bekannter Maple Leafs-Spieler. Während der Eigentümerschaft von Conn Smythe wurde auch der legendäre Maple Leafs Garden gebaut, der von 31 bis 99 genutzt wurde. Mittlerweile spielt man ja Scotia Bank Arena, aber Maple Leafs Garden natürlich auch vom Namen her super. Für die Maple Leafs aus dem Garden ist man irgendwann raus. Das große Problem ist, ich habe gerade erwähnt, die zweite Dynastie dauerte an bis 67. 67 hat man den Stanley Cup gewonnen und seitdem nie wieder. Also selbst die eigene Division konnte man in der Moderne, also in den letzten paar Jahrzehnten, nur dreimal für sich gewinnen, darunter eben einmal in dieser Saison. Es gab natürlich großartige Spieler, die in Toronto unterwegs waren. Matt Sundin, Doug Gilmore und so weiter. Ich habe auch natürlich George Armstrong gerade erwähnt. Aber es ist alles...
An die erinnere ich mich auch noch. Mit denen habe ich große Zeiten bei NHL-Hockey gehabt.
Mit Sundin meinst du?
Und ja, Sundin, genau.
Ja, natürlich, es war die Zeit, ne? Dann so 90er. Also es gab natürlich große Spieler, aber andererseits aufgrund des Systems, wie es in der NHL aufgebaut ist, wie eben auch in der NFL oder so, ist es ja normal, dass eigentlich jedes Team mal irgendwie ein paar große Spieler hat, ne? Weil das kann man draften, traden und so weiter. Seit 2014 ist Brandon Shanahan Präsident der Organisation. Shanahan natürlich auch eine Eishockey-Legende. Und er wird eigentlich auch gelobt für die Art und Weise, wie er es geschafft hat, das Team neu aufzubauen. Besonders eben mit der Gruppe der aufstrebenden Stars ab so 2016. Da hat Shanahan einiges an Lob erhalten. Aber die Stimmung bleibt einfach aufgeladen. Denn die Maple Leafs sind bekannt für die höchsten Ticketpreise, viel medialen Trubel, weil Eishockey ist Volkssport Nummer 1 in Toronto. An anderen Standorten ist es eben nicht unbedingt Volkssport Nummer 1, sondern man konkurriert mit Basketball oder Football oder Baseball. Und die Maple Leafs sind bekannt für zig Rivalitäten. Mit Montreal natürlich, mit Boston, mit Buffalo, hat auch damit geografischer Nähe zu tun. Deswegen redet man gerne, wenn man über die Maple Leafs spricht, gemeinen so eine Art, als eine Art Äquivalent in der NHL zu den Lakers in der NBA oder zu den Dallas Cowboys vor allem in der NFL. Das kam jetzt nämlich auch wieder zuletzt auf, als ich eben auch bei Talksport Radio reingehört habe. Da hat man gesagt, klar, jetzt die halbe Liga jubelt, dass die Maple Leafs ausgeschieden sind. Ist ähnlich wie wenn die Dallas Cowboys auf die Mütze bekommen in der NFL. Weil man gönnt ihnen nicht unbedingt den Erfolg, man mag sie nicht, sie gelten gerne ein bisschen als hochnäsig und als ein in Anführungszeichen Liga-Primus, der aber ständig auf die Nase fällt und dessen Fanbase komplett verhasst ist. Und das macht es so spannend, wenn es um die Maple Leafs geht. Jetzt wäre nur das vielleicht das Wünschenswerte für die Maple Leafs, dass sie mal irgendwas zumindest wieder gewinnen oder zumindest mal vielleicht ein Stanley Cup-Finale einziehen. Denn ähnlich wie bei den Dallas Cowboys in der NFL, ab einem gewissen Zeitpunkt ist es dann nicht mehr Hass oder Neid, sondern wird es Mitleid. Und wer möchte schon Mitleid im Profisport?
Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist alles so traurig, ey. Ich hoffe, da wird sich irgendwie etwas tun. Aber de facto ist, und das ist ja das, was hier mal rauskommt, das ist einfach eine der größten Franchises. Da ist so viel Legacy drin. Ich glaube, das ist auch vielleicht ein Äquivalent zu manchen anderen Sportarten, wo man sieht, welchen Druck das ausübt und was das alles bedeuten kann. Also insofern, ich bin da immer noch zwiegespalten. Am Ende hänge ich ja an dieser Franchise auch eigentlich nur, weil ich Familie drüben habe in Toronto und das so ein bisschen der Grund ist, warum ich mich da auch so verfangen habe. Und ich war noch nie im Stadion, weil es immer so schwierig ist, an Tickets zu kommen.
Ja, weil die auch verdammt teuer sind, ne? Also wirklich die höchsten Ticketpreise erzeugen natürlich auch eine Erwartungshaltung bei den Fans. Ich meine, Toronto ist eine recht reiche Stadt, aber du bezahlst trotzdem horrende Preise, wenn du eben in die Arena gehst und entsprechend erwartest, ja, du was. Genau, findest du nicht den Vergleich mit den Cowboys, wir machen ja auch NFL-Podcast zusammen, finde ich eigentlich recht angebracht, weil Eishockey ist natürlich Sportart Nummer 1 in der Toronto-Area, eigentlich in Kanada allgemein, aber eben ne, in der Gegend einfach so. Okay, der mediale Trubel ist deshalb auch extrem hoch und bei den Dallas Cowboys ist es ähnlich, also Football ist einfach ein Texas-Sportart Nummer 1. Da können die Dallas Stars 8-mal den Stanley Cup gewinnen. Es ist trotzdem Football. Es ist auch ein College-Bereich, Highschool-Bereich und so weiter. Medialer Trubel rund um Dallas, extrem. Es ist eine Riesenstadt, reiche Stadt und so weiter. Und Anspruchshaltung extrem. Man gilt als das Team und gewinnt selten. Ich finde einfach, der Vergleich ist nicht von der Hand zu weisen.
Ja, es tut mir ein bisschen weh, weil ich natürlich aus der NFL auch immer diese Cowboys-Blick so ein kleines bisschen mit Augenzwinkern wahrnehmen und es ist nicht schön, wenn es dann die eigene Franchise trifft. Aber da kann ich mir nicht aussuchen. Insofern muss ich da durch. Ich werde es überleben. Und ich freue mich trotzdem auf die nächste Folge mit dir. Auch wenn die Maple Leafs dann keine Rolle mehr mitspielen. Jetzt sind sie wenigstens mal hier in den Superlativen aufgetaucht. Nächste Woche beschäftigen wir uns dann wieder mit dem, was tatsächlich in der NHL passiert ist und haben einen Weltmeister. Wenn ihr das hören wollt, schnappt euch die Stimme von Konstantin Eckner und erfreut euch in der Eishockey-WM. Und wenn ihr Bock auf die Stimme habt, in Podcast-Form, dann hört nächste Woche wieder rein bei What the Puck. Vielen Dank, Konstantin. Bis nächste Woche. Macht's gut. Go Maple Leafs. Tschüss.